Alkohol in Kaffeetasse. Es geht hier nicht um Sex. Und hier liegt auch kein Stroh, aber vielleicht trägt jemand eine Maske.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 286 und wir schreiben den 11. Dezember 2025. Wir haben letzte Woche übersprungen, falls ihr es mitbekommen habt, aber auf der anderen Seite gibt es nächste Woche wieder den Heimkehrer des Jahres zurück in eure Ohren. Daniel Hötmann ist am Start. Heute bin ich noch alleine, aber eigentlich auch wieder zu zweit, denn ich habe mir eine wundervolle Gästin eingeladen, die vor mir sitzt. Und zwar sitzt vor mir Nele.
Ja.
In der Hebebühne. Hi. Grüß dich, Nele.
Hi. Ja, ich finde es gerade ganz witzig. Ich bin nämlich auch sehr viel als Kaffeetasse unterwegs. Und du hattest mich ja, bevor wir angefangen haben, uns hier zu unterhalten, noch gefragt, ob ich Kaffeetrinkerin bin. Ja.
Stimmt. Möchtest du gerne unter deinem Künstlernamen angesprochen werden oder möchtest du gerne weiter Nele bleiben?
Nur Nele, glaube ich, wäre ganz cool.
Eigentlich. Nur Nele?
Genau.
Hat das einen Grund?
Tatsächlich, glaube ich, einfach ist es noch so ein bisschen ein Überbleibsel eben aus meiner Herkunft, aus eher kinky Communities, wo es sehr normal ist, nicht mit Klarnamen zu agieren oder beziehungsweise halt wirklich zumindest den Nachnamen wegzulassen, weil es ja doch noch irgendwie manchmal schwierig sein könnte, wenn die Identität mit Sachen in Verbindung gebracht wird. Und das habe ich mir so übrig behalten, dass ich sage so, ja, die Kaffeetasse oder die Nele.
Die Kaffeetasse, das heißt sozusagen in deiner Kinky-Community warst du damals die Kaffeetasse.
Ich bin da auch immer noch tatsächlich die Kaffeetasse oder das Fräulein-Kaffeetasse.
Fräulein-Kaffeetasse, das klingt sehr, sehr süß.
Und ist ein absoluter Zufall.
Ja, hat es einen Grund gehabt, warum?
Also gestartet bin ich auf einer Webseite, das quasi das Kinky Facebook ist. Und dort war glücklicherweise einfach noch Kaffeetasse als Handle frei. Den habe ich angenommen und Leute haben sich den ganz schnell merken können. Und ich habe ganz viele Kontakte darüber geknüpft, dass Leute wussten, ach, du bist doch die Kaffeetasse. Dann fing es irgendwann an, dass man auch mal Fotos auf Insta posten wollte. Da war aber Kaffeetasse schon belegt. Und dann habe ich gesagt, so, naja, okay, FL ist das Kürzel von der Webseite, wo ich herkomme, unterstrich Kaffeetasse. Das reicht dann schon, das finde ich schon okay. Und ganz viele Menschen haben dann angefangen, es als Fräulein zu lesen. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, da nicht mehr aufzuklären und habe gesagt, so, naja, okay.
Ihr nennt mich so, wie ihr mich nennen wollt.
Genau. Just vibe with it.
Okay, dann kommen wir nämlich auch einfach mal zur Erklärung, wer du bist und warum du hier bist und warum ich gerade Lust habe, mit dir über bestimmte Themen zu reden, weil ich in bestimmten Themen überhaupt gar keine Orientierung habe. Und es wäre auf der einen Seite, dass ich sagen muss, dass du, dass ich dich als Künstlerin ansehe und als Artkünstlerin, also alles, was mit Zeichnen, bildende Kunst zu tun hat. Und auf der anderen Seite bist du auch, was du ja schon gesagt hast, bist du mein Schritt in die Kinky-Community.
Ja, ich bin eine Treppenstufe.
Du bist meine Treppenstufe in die Kinky-Community, wo ich schon immer hinein wollte. ich habe die ganze Zeit so ein richtig dummes Wort in meinem Kopf. Und ich ekel mich da selber vor, das zu sagen, weil das so ein klassisches 80er, 90er Jahre Wort ist, was man bei Interviews wahrscheinlich gesagt hat, und zwar Erotikmodell.
Oh. Oh. Kannst du es nochmal so richtig schmierig betonen?
Ja, Erotikmodell.
Oh.
ist es wirklich so schmierig, wie es in meinem Kopf klingt, oder?
Ich glaube, man kann es, also ich selber denke mir so, ja, für manche Menschen bin ich das vermutlich. Ich hatte auch irgendwann schon mal die ganz interessante Frage, sollte ich irgendwann mal alten Klassenkameraden begegnen, wo ich weiß, dass einige auch meinen Social-Media-Kanälen folgen, wenn sie fragen, ob ich Porn mache, was sage ich dann eigentlich? Weil für mich ist es nicht Porn, was ich mache. Ich shoote nur Fotos und zeichne Bilder, die nichts Explizites für mich eigentlich zeigen. Aber für ganz viele andere ist es, glaube ich, schon was sehr, sehr, sehr Krasses. Und ich glaube, da einfach zu sagen, ich bin eine Person, die mit erotischen Themen hantiert, die mit sich auch selber in Erotik andeutenden Kontexten abfotografieren lässt, zeigt, sich mit Leuten unterhält darüber. Da ist Erotikmodel ein sehr nüchternes Wort, aber das hat leider irgendwie so eine, durch ganz viel Geschichte schon so einen Geschmäckler hat, ne? Ich wüsste aber auch nicht genau, wir sagen halt meistens, wir sind Kinkfluencer, wir sind Kinky Models, es wird dann meistens eher auf das Englische ausgewichen.
Was ist der Unterschied erstmal zwischen Kink und Porn?
Also Porn ist ja einfach nur, jetzt wünschte ich mir so eine richtig schöne Wikipedia-reife Definition sagen zu können. Porn ist meistens, finde ich, so eine Performance von erotischen Akten mit dem Ziel, sie auch kommerziell zu vermarkten. Also auch kommerziell, es gibt zum Beispiel auch viele coole nicht kommerzielle Sachen. Aber ich finde, da ist so ein bisschen dieser Performance-Aspekt vor. Man performt etwas für die anderen. Während Kink ja eigentlich ganz breit gefächert ist. Es geht dann einfach nur darum, dass man sagt, ich habe Interessen in einem expliziteren Bereich, die vielleicht außerhalb der empfundenen Norm sind. Es geht um die Community dahinter natürlich auch, die einfach Spaß daran hat zu experimentieren und sich viel damit auseinandersetzt. Von daher ist Kink, ich weiß genau, vielleicht eher so das Genre von Erotik, in dem man sich bewegt. Während Porn vielleicht eher so eine Art, ist es ein Konzert? Ist es ein Album? Wer weiß es?
Wenn ich mit bestimmten Personen spreche und sage, ja, ich war da auf einer Kinky-Party, dann haben die erstmal das Gefühl, der wird doch nur gefickt.
Oh.
Und dann denke ich so, ja, nee, das ist eigentlich keine Fick-Party.
Ja.
Es ist, also, das für diese Personen dann auch so Swinger-Club und eine Kinky-Party eigentlich das Gleiche ist.
Ja, ich glaube.
Bis auf den warmen Aufguss.
Swinger-Partys haben teilweise echt gute Sachen, die Kink-Partys übernehmen können. Ich sag nur Handtücher überall. Auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir ja eigentlich schon wieder die Metapher von Musikgenres hinzuziehen. Wenn ich zum Beispiel als eine Person, die sehr viel im Metal und Rock sozialisiert wurde, für mich ist es klar, dass es da auch wieder unterschiedliche Subgenres gibt und die sich natürlich irgendwie vielleicht mit ähnlichen Themen unterhalten, aber es da auch noch Nuancen gibt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf Hip-Hop-Alben oder sowas gucke, wo ich selber keine Aktien drin habe und mir jemand auf einmal erzählt, so, ah ja, das ist das Subgenre, dann kann ich nur sehr grobe Vergleiche ziehen. Und ich glaube, für viele Menschen ist es so, dass sie hören, oh, irgendwie Kink-Party, Kinky Raves sind gerade auch ein Genre von Party, die sehr viel großgezogen werden. Dann denken sie so, oh, das hat doch irgendwas mit Sex zu tun. Was kenne ich da noch? Und wissen quasi einfach nicht, dass Swinging und Kink vielleicht eher sowas wie Geschwister sind, die aber jetzt halt nicht irgendwie, wenn man auf eine Party geht, heißt es nicht, dass man das andere unbedingt machen muss, sondern es ist ja einfach nur dann quasi, ja, etwas, was auch passieren kann.
Darf ich fragen, seit wann du gerade in dieser Community so einen Platz gefunden hast?
Seit 2017, glaube ich. Genau, ich war, glaube ich, 20 ungefähr. Genau.
Und dann explizit auf Hamburg bezogen? Oder ist auch Berlin ein Ort, der dich anzieht, weil eigentlich, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass diese Form von Party und sich ausleben aus Berlin so rübergeschwappt ist nach Hamburg, weil ich in Hamburg im Nightlife sowas in der Form erst ganz spät entdeckt habe und jetzt habe ich gerade das Gefühl, es ist angekommen und jede zweite Dorfkaschemme in Hamburg hat auf einmal eine Kinky-Party.
Ich würde sagen, ich bin sehr viel in der Hamburger Szene sozialisiert worden. Da ist mein Kern von Freunden. Da habe ich dann ja auch meinen Partner kennengelernt, Foxtub. Und da habe ich auch so meine ersten paar Partys erlebt. Das, was viel aus Berlin oder beziehungsweise dadurch, dass ich viel auf Messen arbeite, man sich natürlich auch in Deutschland kennt, die Szene ist ein Dorf, habe ich inzwischen auch viele Kontakte auch zu anderen Städten, bin auch schon für Partys irgendwie runter in den Süden gereist und sowas. Das, was aus Berlin rübergeschwappt ist, ist tatsächlich viel mehr diese Kinky Rave-Party-Szene, also irgendwie ein bestimmtes Genre von Party gefühlt. Ist zumindest so immer die Beobachtung, die wir aus Hamburg haben. Hamburg hat tatsächlich eigentlich immer noch eher, hat auch viele Partys, die werden aber anders beworben. Dass Kinky-Partys auch viel an, ich sag mal, noch nicht in der Kinky-Szene verwurzelte Menschen vermarktet werden. Dass man auf einmal in der Straße Poster sieht für das Kinky-Summerfest oder für die Kink Lemonade oder sowas. Das ist relativ neu. Das heißt, Hamburg war immer schon so ein bisschen, du musstest jemanden kennen, der jemanden kennt, um erstmal reinzukommen. Oder.
Also war es eher wie ein elitärer Kreis an Leuten, die eingeladen wird.
Man muss, oder ich sage immer so, das Einfachste und eigentlich das Schönste, was sich die Hamburger Szene immer wünscht, ist, dass man zum Beispiel beim persönlichen Kontakt Leute kennenlernt und die einen dann sagen, geh doch mal dahin. Ich werde dann auch ganz häufig auf Social Media gefragt, wie kriege ich denn diesen ersten Kontakt? Wo ich dann immer sage, es gibt Stammtische. Es gibt Orte, wo man Menschen face-to-face begegnet. Und das ist ja im King-Kontext etwas, was uns ganz wichtig ist, dieses face-to-face, jemanden zu sehen, wie er als Person ist und auch dieses Bauchgefühl entwickeln zu können, wie mag ich diese Person eigentlich? Und auf diesen Stammtischen lernt man dann Leute kennen, die einem dann vielleicht erzählen, dass sie irgendwann nochmal auf eine Party wollen. Und darüber kann man dann ein Netzwerk aufbauen. Auf einer Party selber möchte man eigentlich schon alle kennen.
Das heißt, zum Beispiel die Kinky Galore, die im Übelung gefährlich stattfindet, ist das so eine Art Kinky Mainstream Party, ohne das, was es ist, halt zu schmälern, aber ist das so wie so ein Kinky für everybody?
So ungefähr. Ich war auch schon ein paar Mal auf der Kinky Galore und habe dort auch gearbeitet. Es ist ja vor allem ein sehr, sehr, sehr großer Club mit so kleinen. Man kann ja also ganz cool diesen Turm hochgehen und dann haben sie da noch ein paar Böcke, einen Darkroom, auch eine Awareness, was ganz nice ist. Das ist, glaube ich, für viele ein ganz spannender Einstieg, dass man auf einmal sitzt und sagt, ich bin auf einer Party und ich habe die Freiheit, zum Beispiel auch mit Partnern, die ich vielleicht mitgebracht habe oder Leuten, die ich dort kennenlerne, Sachen auszuprobieren und zu gucken und zu probieren. Die haben ja auch immer noch mal Performances auf der Bühne währenddessen. Ich weiß nicht genau, wie ich das gerade für dich bewerten soll, weil ich aus anderen Partys herkomme und dementsprechend ist für mich die Kinky Galore so ein, ja, es ist ein Rave und es können Sachen passieren. Während ich auch andere Partys kenne, wo man halt sagt, so, naja, wir wollen nicht, dass die Musik zu laut ist, damit man zum Beispiel Absprachen hören kann, damit man Safe Words hören kann, damit man die Reaktion von Menschen hören kann. Ich komme aus einem Kreis, wo man dann zum Beispiel auch sagt, so, wir wollen nicht, dass der Club zu voll ist, weil wir damit rechnen, dass Sachen durch die Gegend fliegen. Genau, also ich weiß nicht genau, wie das klingt, wenn ich jetzt sage, so ja, die Kinky Galore war ein cooler Abend, aber es war für mich tatsächlich einfach wirklich so ein, ah, das könnte für Menschen ein Entryway sein. Ich muss aber überlegen, ich habe leider auf der Kinky Galore wenig neue Leute kennengelernt, wo ich dann zum Beispiel auch mir denke, okay, das schwappt vielleicht in die andere Szene rüber. Weil es natürlich auch mal so laut war, dass man sich nicht wirklich unterhalten konnte und die nicht wirklich abchecken konnte.
Das heißt, ich höre heraus, dass Kommunikation und Awareness eigentlich das Nonplusultra sind.
Auf jeden Fall. Also, das ist ja auch wieder so das Spannende. Jeder interpretiert King und wie er Sachen möchte, ganz anders. Das ist ja dann zum Beispiel, oder die Frage, wie man Intimität verhandelt in einem Kinky-Kontext, kann man ja zum Beispiel auch so ein bisschen sehen, wie Swinger- und Kingster-Szenen verhandeln, wo es bei Swinging ja sehr viel eigentlich darum geht, so, hey, man guckt vielleicht so ein bisschen so einen Grundkonsens und dann wird viel währenddessen verhandelt. Kenne ich viele Kingstern, gehöre auch selber zu dem Team, die sagen, hey, ich möchte gerne einmal vorher eine Unterhaltung darüber haben, was wir uns vorstellen können. Und dann machen wir das und adjusten vielleicht nochmal so kleine Sachen on the go. Und dementsprechend gibt es Menschen, die auf Partys wie der Kinky Galore richtig aufblühen und sagen, sie haben dort den Freiraum, sich auszutoben. Aber es gibt auch Kingster, die sagen, ah, ich finde da nicht den Raum für mich, weil es zu eng ist, es zu laut ist, zu unübersichtlich ist, dass sie sich selber wohlfühlen, Szenen zu machen oder durchzuführen.
Weißt du, wo du hin wolltest? Oder möchtest du einen Punkt haben?
Du hast mich gerade noch so angeguckt, wo ich überlegt habe, bin ich gerade am Ramblen?
Nee, du bist gar nicht am Ramblen. Ich höre dir interessiert zu.
Okay. Um zum Punkt zurückzukommen, Kink basiert ja quasi der Hauptgrundstein von dem, was wir machen und weswegen auch wir Sachen ermöglichen können, ist ja eigentlich immer dieses Grundvertrauen und dieses Konsens aufbauen. Und das kann man einfach und kurz machen bei Partys, wo man vielleicht sagt so, das wäre dann ja quasi eher so dieses Chat and Go, wo man sagt so, ja, lass uns doch mal da hinten in die Ecke stellen und eine Impact-Session haben. Ich mag das und das. Das ist das Safe Word und go. Aber es gibt ja auch...
Eine Impact-Session?
Impact-Session. Spank me, Daddy. und gleichzeitig hast du aber auch einfach Situationen und was ja auch einfach viel Kink ist, was man in einem Party-Kontext teilweise einfach gar nicht erlebt, weil es nur in noch besonders geschützten Räumen möglich ist, wo Leute sagen, ich möchte zum Beispiel emotional fertig gemacht werden. Das heißt, ich möchte, dass du genau auf meine Unsicherheiten gehst. Ich möchte, dass du mich in einem geschützten Raum richtig fertig machst. Aber das kannst du zum Beispiel einfach nicht in Räumen wie einer Kinky Galore irgendwie umsetzen, weil es da einfach darum geht, dass man sich vorher gut genug kennt, um zum Beispiel auch einfach einzuschätzen, was eigentlich passiert und was danach passiert.
Also als Oberbegriff zu sagen, wir haben ein sogenanntes, in Anführungszeichen, Rollenspiel.
Genau. Oh.
Wir testen uns mal in unterschiedlichen Rollen aus.
Genau. Wir testen uns aus, wir spielen Rollen, wir spielen mit emotionalen Zuständen, die vielleicht außerhalb von dem sind, was Menschen als ein, hey, das ist normal, erotisch wahrnehmen. Also wenn man sagt so, ich finde es total spannend, wenn ich auf einmal Angst vor einer Vertrauensperson von mir habe in einem geschützten Raum, dann ist es, glaube ich, etwas, wo ganz viele sagen so, hä, wo ist da der Kick? Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so etwas, wo man dann sagt, da fängt Kink an, wenn Leute sagen so, was ist das?
Man kann auf die Herdplatte fassen, aber man kann auch, wenn man will, selbst wieder zurückziehen. Nur weil man einfach mal gucken kann, wie lange kann ich eigentlich meine Hand auf dieser immer wärmer werdenden Herdplatte lassen?
Genau, man kann ausprobieren. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn du dieses Bild von Hand auf die Herdplatte machst, dann kannst du jemandem sagen, so, ich finde es total spannend, meine Hand auf die Herdplatte zu legen und zu gucken, wie sich das anfühlt und wie ich mich damit fühle. Ich traue mich aber selber nicht. Ich finde es aber spannend, wenn du mir jetzt sagst, dass ich meine Hand auf die Herdplatte legen soll. Und dann hat man auf einmal Machtgefälle und dann kann man auf einmal ein Rollenspiel draus machen. Aber das braucht natürlich die Besprechung vorher, dass man sagt, ich möchte, dass du das mit mir machst. Und gleichzeitig eine Überlegung nachher. Ja, danach hast du vielleicht Verbrennung oder sagst, aua, meine Hand tut ganz doll weh, das fühlt sich irgendwie gerade doof an. Und dieser ganze Ablauf von noch bevor Sachen passieren zu auch mit den Folgen danach fertig werden und das gemeinsam irgendwie in Wohlgefallen und in ein positives Erlebnis umzuwandeln. Das ist sehr viel von dem, was für mich Kink beinhaltet.
Das klingt wie ein Abenteuer.
Das ist ein sehr großes Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, wo man sich in viel zu viele Nischen verlaufen kann und wo ich selber mal traurig bin, dass ich nicht genug Zeit habe, mich intensiv mit allen zu befassen. Und eigentlich so das größte Abenteuer ist eigentlich, wenn man sich da mit Leuten, die auch aus anderen Ecken der King-Community kommen, unterhält und man feststellt, oh, die haben nochmal ganz andere Abenteuer als ich. Oder Sachen, die ich selber nicht als Abenteuer empfunden habe, lassen die auf einmal wie ein spannendes Abenteuer klingen. Das ist eine Welt in einer Welt und man ist wie Alice im Wunderland und reist von einem Ding ins nächste.
Und es hat nicht mit Penetration zu tun.
Genau.
Ich glaube, dass ich musste die ganze Zeit halt immer an diesen Klassiker, warum liegt hier Stroh und warum hast du eine Maske auf, denken. Also wie teilweise Männer sich halt Stories für Pornos ausdenken, wo du eigentlich hanebüchen denkst, Alter, was, das hat doch null was mit Erotik zu tun. Ja, ich habe gehört, ihre Waschmaschine ist kaputt. Ja, zufälligerweise habe ich auch ein Negligé an. Ja, ich habe aber nichts an Kohle da. Ja, das können wir aber auch anders lösen. Dann müssen wir mal mein Rohr putzen.
Ja, ich glaube, das ist so das Schöne. Jeder kann natürlich seine Sachen so modifizieren, wie es für ihn ist. Ich kenne sehr viele asexuelle Personen, die im King-Kontext sehr aufgehen, wo sie sagen, sie mögen eher Machtgefälle und Rollenspiele und gehen darin auf, brauchen es aber nicht, dass Genitalien involviert sind. Ich selber habe zum Beispiel sehr lange ungern auf Partys auch sexuell gespielt, was ja so, wo man auch einfach merkt, so ja, man muss nicht, man kann auch einfach jeden Abend mal wieder sagen, so ja, heute fühle ich es nicht und trotzdem was anderes Schönes machen. So. Genau, ja, aber dieses Genitalien müssen nicht involviert sein, es muss nicht penetrierend sein. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen erstmal ein großer Reiz.
Glaube ich schon. Und ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, dass Menschen, die überhaupt nichts mit dieser ganzen Szene zu tun haben und vielleicht auch wirklich so ein klassisches, wir haben ein klassisches Sexualleben, dass immer, wenn das Wort Kink halt fällt oder gerade auch über diese Partys gesprochen wird oder auch wenn Menschen zum Beispiel die Bilder, die du halt postest, siehst, dann sofort die Fantasie eingeht und das muss doch mit Ficken zu tun haben.
Ja, ich glaube, das ist ganz viel so, ich würde eigentlich sagen, jeder hat irgendwie kinky Fantasien oder Sachen, die sie irgendwie eigentlich besonders machen. Also ein ganz normales Sexualleben, dass ich da jemanden erlebe, dem man das wirklich vollumfänglich erzählt und nicht irgendwann in 3 Jahren mehr erzählt, dass er trotzdem irgendwie noch eigentlich eine ganz weirde Fantasie hat. Ich rechne nicht damit, dass ich jemals so eine Person erlebe. Sondern in der Kinky-Community sind, glaube ich, einfach Leute, die sich schon mal intensiver gefragt haben, was will ich eigentlich? Und was will ich außerhalb von? Also so als wenn ich an meine ersten paar sexuellen Erfahrungen zurückdenke, so dann war es für mich immer so ein, oh, das war's jetzt? So irgendwie, das heißt, ich hatte einfach nie einen Referenzpunkt, was eigentlich möglich ist. Und das war ja quasi dann in der Kink-Community so, dass ich erlebt habe, oh, das ist möglich und wo du quasi meine Zeichnung und meine Fotos ansprichst, ist es, glaube ich, auch ganz viel so ein, dieser Wunsch, Intimität und wie man quasi Gefühlszustände darzustellen, die vielleicht eben außerhalb von penetrativen Sachen sind. Ich zeige im Moment ganz viel meine Arbeiten ja doch noch sehr an eben genau dieses Kinky-Publikum gerichtet, weil ich da auch einfach weiß, dass bei den Empfängern schon bestimmte Zusammenhänge und Kontexte da sind. Also, dass sie quasi schon auch irgendwie verstehen, wenn ich eine Person in Zwangsjacke abbilde, dass da irgendwie schon noch auch bei ihnen im Kopf dieses, hey, es soll vor allem sich um eine positive Erfahrung drehen, da ist. Aber ja, ich kenne das auch tatsächlich dann von irgendwie außerhalb, dass Menschen etwas verwirrt sind und sagen so, warum lächelt sie? Warum freut sich die Person, die sich das Bild neben mir anguckt und sagt so, oh, ist das schön, das ist doch eine gefesselte Frau, wie grausam.
Hast du dagegen zu kämpfen? Also auch gegen diese, du bist doch eine starke Frau, warum zeigst du dich so als schwaches Objekt? Müsstest du dich nicht eigentlich anders zeigen?
Aber ich glaube, am meisten kämpfe ich da auch manchmal mit meinem eigenen Kopf, weil man hat natürlich immer so seine eigene dumme Geschichte drin. Ich überlege gerade, innerhalb der King-Community, glaube ich, ist dieser Raum schon da. Tatsächlich aber werde ich auch sehr häufig, weil ich eben doch sehr selbstbewusst bin, tatsächlich auch einfach sehr viel auch in der Kink-Community mich nicht als klassisch, masochistisch, submissiv gecodet bewege, sehr häufig als dominant wahrgenommen. Das führt dann immer zu sehr witzigen Unterhaltungen, meistens mit gerade frisch in der Szene angekommenen, als cis-maskulin gelesenen Personen. Wenn sie dann da sitzen und versuchen, mich als Domina anzuwerben und ich dann da halt stehe und sage.
Als Domina anzuwerben?
Also das ist quasi so ein, ja, möchtest du nicht mit mir spielen? Ich bin so ein submissiver Boy und ich bin dann so mit einem, das ist schön für dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Partnersuche.
Warum ist das ein Cockblocker?
Nochmal, ich verstehe gerade eine Frage.
Warum ist das so ab? Also es ist ein bisschen wie mit dem Erotikmodell, dass gerade dieses Gefühl auch hochkommt. Warum macht diese Form von das dazu, dass du einfach sagst, nee?
Das ist dann eine Mischung einfach von mir aus persönlicher Präferenz. Mhm. Ich selber mag eher aktive und dominante Partner. Und ich glaube, andererseits ist das für mich immer dieser Instant. Na, Cockblock, ja, ich glaube, weiß nicht genau, ob das das richtige Wort ist. Wenn eine Person quasi auf jemanden zugeht und schon ein sehr klares Bild davon hat, wie man selber doch in einem King-Kontext funktionieren soll, ohne sich vorher unterhalten zu haben. Das ist, glaube ich, selbst wenn viele andere Sachen matchen würden, ist es für mich immer so ein Instant, weil das natürlich dann auch wieder so ein bisschen für mich Rückschlüsse bietet. Wie wäre es denn dann bei einer Verhandlung, wenn ich jetzt sage, hey du, ich fühle etwas nicht heute. Nimmt die Person das mit? Oder muss ich quasi immer weiter diese Grenze, die ich dann aufgestellt habe, verteidigen?
Ah, jetzt verstehe ich das. Weil sie im Vornherein dich schon in eine Schublade hineingepackt hat und gesagt hat, ich sehe dich, du bist in dieser Schublade drin, ich möchte genau das von dir jetzt haben, damit du mich halt pleased.
Genau, genau. Ja, sowas erlebt man halt ganz viel. Aber das Schöne ist irgendwie, ich meine, das erlebe ich ja auch außerhalb von King-Kontext. Ich meine, ich bin eine doch eher kleine Frau, die meistens auch gerne so ein bisschen glücklich durch die Gegend grinst. Und ich erlebe es also ganz häufig, dass ich auch in professionellen Kontexten, wenn ich als Illustratorin irgendwo bin und professionell verhandle, wenn ich auch früher als Tischlerin irgendwo bin, dass ich erst einmal das Dreifache an Arbeit erledigen muss, um überhaupt erstmal in einer Rolle außerhalb von, ach, die kleine Süße, wahrgenommen zu werden. Und das heißt, ich reagiere da sehr allergisch drauf, weil ich besonders in der King-Szene erstmal diesen Space erlebt habe, wo man mir erstmal geglaubt hat, wenn ich gesagt habe, ich bin das und das. Mhm. Und ich eben erstmal mich nicht so beweisen musste. Das ist dann quasi immer, wenn dann jemand genau sowas wieder in diesen Space reinbringt, dann möchte ich das verteidigen.
Okay. Frag mich mal, ob ich auf einer Kinky Party gewesen bin.
Hey Hauke.
Ja.
Warst du schon mal auf einer Kinky Party?
Ja, zweimal zufällig.
Okay, jetzt möchte ich aber Storytime von dir.
Storytime von mir. Es mag sich wohl mal in einer Zeit begeben haben, dass ich vor Corona im Docks war auf einer Kinky Party und nicht wusste, dass es eine Kinky Party war, weil ich die damalige Besitzerin sehr gut kannte und sie gesagt hat, ja Mensch, hast du nicht Lust, was zu trinken? Und ich so, ja, ich komme da mal rüber und bin halt durch den Hintereingang gekommen. Treppe hoch im Büro und es war halt einfach nur so, wie siehst du heute aus? Ja, boah, es ist heute Kinky Party. Und okay. Ja, willst du mit runterkommen? Ich kann mir das gerne angucken, aber ich war halt noch in meinem Indie-Lederjacken-Boy-Dress halt und bin halt da runtergegangen. Und es ist dann halt auch wirklich so, ich wurde halt durchgewunken, weil die Chefin halt mit dabei war. Alles war halt King, nur es gab diese eine Person, die halt so maßgeblich ganz normal war und das war ich. Und es war wirklich dieses, wenn fünf Personen nackt sind und eine ist angezogen, dann fühlt sich die angezogene Person halt komisch. Und so kam ich halt zu dem Genuss meiner ersten Kinky-Party, wie ich mich ja dann einfach in dieses Raucherseparé hineingesetzt habe und einfach geguckt habe und gedacht habe, das ist ja interessant. Ist auch nicht mehr viel passiert. Ich habe witzigerweise aus dem Hamburger Netzwerk so ein, zwei Personen getroffen, von denen ich es nicht gedacht hätte, dass die erstens das anziehen würden, Auch in ihrem erhöhten Alter, und es ist kein Altersshaming, sondern hat einfach gedacht so, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, dass wir uns hier treffen. Und es ist nur so ein Blick gewesen, so, er sieht mich halt oben, ich in meinen normalen Klamotten, er mich erkannt, ich ihn auch erkannt, er in so einem roten Lederdress und hat nur geguckt, hat nur so genickt im Sinne von, wir reden da nicht drüber. Und ich habe nur so genickt im Sinne von, ja, ich erzähl's keinem weiter. Und dann hat man auch nicht mehr weiter miteinander gesprochen. So, das war das erste Mal. Total unspektakulär einfach. Aber einfach nur vom Gefühl her, dieses, wenn du da halt so als Normalo reingehst, dann ist, dann sind auch all eyes on you im Sinne von, wie so ein Detektor. Der gehört hier eigentlich gar nicht rein.
Ja, es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen Segen und Fluch, weil auch gerade eine Kinky Party auf die ich in Hamburg sehr hohe Dinge halte, einen sehr strengen Dresscode hat. Eigentlich eben um genau auch so ein bisschen dieses, wer hat sich mit dem Thema beschäftigt, wer kann zumindest, wer fällt quasi visuell nicht raus, und der Silke immer ein Argument zu geben mit einem, hey, wir haben ein komisches Gefühl bei dir. Du kommst hier erstmal nicht rein, um einen Raum, einen geschützten Raum herzustellen, durchsetzt. Das führt aber auch dazu, dass zum Beispiel Leute, die gerne Kink nicht in vielleicht Fetischmaterialien wie Latex oder Leder oder in Schwarz mit Gothic-Accessoires aus Leben da auch manchmal Schwierigkeiten haben, raufzukommen. Und du warst da quasi jetzt gerade tatsächlich so dieses Sinnbild von, ah, du bist anders. Oder wir wissen nicht genau, ob du cool bist.
Voll. Und das ist zum Beispiel mein Problem. Ist halt, ich wüsste nicht, was ich anziehen sollte, um in diesem Kodex halt reinzupassen, ohne dass ich das Gefühl habe, oh, ich verkleide mich. Und ich will mich aber nicht verkleiden. Also es ist dieses, was ziehe ich eigentlich an? Ohne da mir vorzukommen, als wenn ich mich selber in etwas hineinpacke, was ich eigentlich gar nicht bin. Mhm. So, ich finde zum Beispiel interessant, dass bei manchen, wie heißt das, Kleiderkodex? In diesem Dresscode, dass zum Beispiel halt auch Tarn und Camouflage halt auch in Ordnung ist.
Ja.
Und ich denke halt so, Tarn und Camouflage, okay, das habe ich getragen in den 90ern, so, aber wie kommt denn auf einmal Tarn und Camouflage halt da rein?
Ich würde sagen, es gibt einfach ganz viel versuchen diese Dresscodes ja auch so ein bisschen in bestimmte Richtungen von Menschen, die, wie sie gerne spielen, abzugreifen. Du hast halt sehr klassische Fetischmaterialien, das ist dann so Lack, Leder, Latex. Du hast meistens noch etwas feinere Abendkleidung, also für maskulin gelesene Personen meistens irgendwie einen Anzug oder halt Hemd mit ordentlicher Hose. Lingerie geht natürlich auch mal bei allen Menschen.
Was heißt Lingerie?
Schöne Unterwäsche, Spitzen-BHs, okay. Gut sitzende BHs. Natürlich, inzwischen gibt es auch immer mehr Lingerie für Männer. Ich jubel.
Spitzenunterwäsche für uns Männer?
Ja.
Als Shorts oder generell?
Ich glaube, es gibt auch schon mehr Styles. Die Auswahl ist noch ein bisschen geringer, aber es gibt das immer mehr. Man kann natürlich auch immer durchkreuzen. Kleidung hat keinen Sex und so. Mhm. Kleidung hat kein Gender. Und Camouflage und Military sind zum Beispiel Menschen, die jetzt weniger auf einer Machtgefälle oder klassischen DS, also dominant-submissiven Ebene spielen, sondern die zum Beispiel einfach schon sehr gerne wilder sind, die vielleicht eine sehr große physische Komponente haben. Ich habe mehrere Freunde, wo wir zum Beispiel gerne raufen, wo der Spaß ist, dass ein Freund von mir ein dreifacher Schwarzgurt ist. Ich bin eine nicht im Kampfsport erfahrene, kleine, zierliche Frau, die zwar Kraft hat, aber nicht weiß, wie sie die vernünftig anwenden kann. Und wir Spaß darin haben, dass, wenn wir uns treffen, er mich halt nach allen Regeln der Kunst immer wieder zusammenfaltet. Das funktioniert halt einfach am besten, wenn man auch bequeme Kleidung anhat.
Das nennt sich dann Raufen.
Genau das, oder wir lieben es, Namen für alles zu erfinden. Es gibt dann zum Beispiel auch Menschen, die nennen das dann eher irgendwie Primal Play, aber genau, also so zum Beispiel auch, was ich vorher gesagt habe, dass man sagt, ja, wir haben eine Impact-Session. Das funktioniert, also ich kenne sehr viele Menschen, die dann sagen so, naja, dann möchte ich nicht mein schönes Hemd voll schwitzen auf einer Party. Ich möchte gerne bequeme Kleidung dafür haben. Oder eben auch als eine empfangene Person, dass man sagt, so, naja, wenn ich hier jetzt aber noch meine schönen Sachen anhabe, die ja auch teilweise echt viel Geld kosten, dann kann ich mich nicht fallen lassen, dann macht es keinen Spaß. Und da versucht dann dieser Dresscode natürlich auch, das mal so ein bisschen aufzufangen.
Wie viel Geld gibst du aus für Kink? Also für Mode, Accessoires?
Das Problem ist jetzt so ein bisschen, ich bin Künstlerin im Moment. Das heißt, im Moment geht das alles Geld, das ich habe, eher so für die Basic Necessities drauf. Wenn ich aber so grob überschlage, was mein Partner und ich an Mode haben, was ich an Kleidung habe. Ich habe einzelne Kleidungsstücke, die irgendwie zwischen 700 und 800 Euro kosten.
Was war das Teuerste, was du jemals angehabt hast für eine Party oder für ein Shooting?
Also das Teuerste, glaube ich, ist wirklich, ich habe halt recht viel Latexmode, da ich auch recht gut mit einem Latex-Label befreundet bin und auch einfach gerne dann die Sachen trage, die von meinen Freunden entworfen wurde. Und da ist dann natürlich einfach sehr viel Handarbeit mit dabei. Das heißt, das ist dann auch tatsächlich eben ein 800-Euro-Korsett. Und wenn ich so grob überschlage, kann ich tatsächlich auch dann bei Outfits, wenn ich viel kombiniere, glaube ich, schon noch einen vierstelligen Betrag haben. Es gibt aber zum Beispiel, das ist tatsächlich eigentlich ein im Vergleich kleiner Betrag, weil ich zum Beispiel auch einen Freund habe, der die faszinierende, und ich liebe diese Nische, des Ponyplays bedient. Er ist eine Person, die es mental total genießt, wie ein Pferd behandelt zu werden, weil er dann aus seinem Alltagsgedanken rauskommt, er kommt aus seiner Rolle als erwachsener Mensch raus und kann abschalten. Und dadurch, und es gibt einen fantastischen Kunsthandwerker in Deutschland, der Masken dafür herstellt und Ledergeschirre in Einzelarbeit, in Handarbeit. Und ich glaube, alleine die Maske kostet 4.500 Euro, was immer noch zu günstig ist für die Stunden, die dort reinfallen. Man sieht quasi diese ganz großen Aufgebote nur bei sehr ausgewählten Partys, weil natürlich auch die Kingster diese schon wollen. Ja, aber manchmal sieht man Menschen auch so auf kinky Partys rumlaufen. Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Zeit und Energie Menschen dann eben auch in den Aufbau ihrer Rolle stecken. Aber ich finde das halt so, es soll jetzt auch nicht so wirken, als ob Kink was richtig Teures sein soll, weil ganz viele einfach anfangen mit dem, keine Ahnung, Holzlöffel aus der Küche und einfach entspannt in dem, was sie halt haben, spielen. So. Das ist immer ganz spannend, weil man kann kinky Mode diskutieren, man kann kinky Partys diskutieren, man kann kinky Kunst diskutieren und dann gibt's halt noch Kink, das, was Menschen dann zum Schluss irgendwie...
Das Mindset.
Genau, das Mindset, das, was sie halt einfach zu Hause machen, wie sie reinkommen, wie sie zusammen mit ihren Partnerpersonen agieren, reden, leben, auch einfach Beziehungen pflegen. Das finde ich immer schwierig eigentlich erstmal... Menschen, die von außen vielleicht ein bisschen drauf gucken, zu erklären. Es ist eigentlich immer so ein Ding, man kann sehr viel über Partys reden, man kann sehr viel über Kunst reden, man kann sehr viel über Machtdynamiken und die Philosophie von Kunst diskutieren. Und es fühlt sich immer so an, als ob wir mal in einen kleinen Teil reinzoomen, aber es ist schwierig, da irgendwie so ein bisschen diese Relevanz zu anderen Themen zu behalten. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil ich halt dann auch teilweise von jüngeren Personen angesprochen werde, irgendwie auf Messen oder auf Partys, die, wo man merkt, so ja, die fühlen, haben irgendwie Angst, weil sie sich vielleicht gerade nicht teure Klamotten leisten können. Da ist halt einfach noch nicht das Geld da, um sich irgendwie auch den 150-Euro-Vlogger aus der Boutique Bizarre zu leisten, sondern die haben halt irgendwie etwas selber gebastelt und da irgendwie den Menschen das mitzugeben, dass man sagt, so, hey, das ist cool, dass du es selber gebastelt hast. Macht es dir Spaß, mit deiner Person, mit diesem Vlogger zu spielen? Und das ist doch das Wichtigste. Und da irgendwie auch bei anderen immer wieder zu gucken, was ihnen wichtig ist.
Fragen dich jüngere Menschen oder gibst du jüngeren Menschen Ratschläge? Und ist es schon so ein bisschen so, dass du schon, da du halt länger in der Szene bist, nicht wie eine kinky Mami, so, das klingt so richtig dumm. Aber suchen junge Menschen bei dir Ratschläge?
Es gibt sehr viele Menschen, glaube ich, in der Kinky-Szene, die einfach noch viel mehr Wissen ansammeln und deren Fokus viel mehr das Anhaufen von Wissen ist. Sei es über bestimmte Techniken, über den menschlichen Körper, also zum Beispiel, was passiert, wenn irgendwie ein Nerv abgeklemmt ist oder sowas. Oder eben auch einfach, die unheimlich viel Erfahrung mit Beziehungen bringen. Ich bin dort in so einem Mittelfeld, dass ich inzwischen doch schon viel mitbekommen habe und ich bin einfach unheimlich neugierig. Ich liebe es, mich mit Menschen über ihre Identität zu unterhalten. Ich liebe es, nachzufragen, was für Menschen interessant ist und sie reden zu lassen. Und ich bin dadurch, dass, also ich bin immer noch im Kosmos von Kinkfluencern ein sehr kleiner Stern, aber dass trotzdem Menschen auf mich aufmerksam sind und ich leicht anzusprechen bin. Und das heißt, Menschen fragen mich meistens oder unterhalten sich mit mir und stellen dadurch Fragen und ich gebe dann natürlich so ein bisschen mein Bestes, nicht direkt meine Meinung zu sagen, weil ich ja immer nie das volle Bild von ihnen bekomme, aber irgendwie Vorschläge einzubringen, mit wem sie sich vielleicht noch über Themen unterhalten können und dann eher Menschen zu connecten. Weil es mir einfach wichtig ist, dass sich auch junge Menschen wohlfühlen und dass vor allem auch Menschen mit egal welchem Erfahrungsstand und aus egal welcher Situation die Möglichkeit haben, sich selber zu entdecken, eben in einem kinky Raum. Das war zum Beispiel relativ spannend, als ich letztens bei einer Party ein paar meiner Zeichnungen ausgestellt hatte und sich dann zum Beispiel auch einfach Menschen über diese Bilder auf einmal über Ideen und Praktiken unterhalten können, wo ihnen erstmal das Vokabular gefehlt hat, was sie eigentlich wollen und was das ist, wo sie dann aber auf ein Bild zeigen konnten und sagen konnten, oh, das sieht spannend aus. Irgendwie, irgendwas daran interessiert mich. Und man dann quasi in einer Unterhaltung ein bisschen herauskitzeln konnte, was ist es denn genau? Wie willst du dich fühlen? Ist es ein Gegenstand? Ist es ein Material? Und ich glaube ja, ich unterhalte mich einfach zu gerne mit Menschen.
Was bist du mehr? Bist du mehr bildende Künstlerin oder bist du mehr Modell?
Ich bin im Moment noch in einer Phase, wo ich beides viel bin. Ich sage immer so, mein eigener Antrieb ist, glaube ich, mehr ein bildender Künstler-Thema, weil ich auch einfach, ich liebe das Zeichnen. Das sind dann Bilder, die aus mir selber entstehen und die ich dann mit anderen teilen kann und mich darüber mit anderen unterhalten kann. Dadurch, dass meine Hauptbeziehung allerdings eben mit einem Fotografen ist und ich dementsprechend zufällig immer wieder auch vor der Kamera lande, habe ich auch einen sehr, sehr, sehr großen Korpus an Modellarbeit. Das Spannende ist, ich mache Modellarbeiten und Fotoarbeiten meistens in einem Kontext von, hey, das sind Freunde von mir, das sind Leute, die ich kenne. Wir organisieren zusammen ein Shooting und ich merke einfach, dass ich selber nicht so hinterher bin, zum Beispiel Kontakte zu neuen Fotografen zu knüpfen. Weil ich habe ja quasi schon Fotografen, die ich kenne, die ich mag, wo ich auch einfach zum Beispiel weiß, so, da ist eine geteilte Idee, wie man Themen behandelt. Ich meine, wir hatten das ja zum Beispiel, ich glaube, du hast ja schon mal so ein bisschen was, wie wir bei Kinky Fotoshoots agieren, mitbekommen.
Ja.
Genau, da waren wir bei deinem Hof und durften uns da vielleicht ein bisschen im Stall austoben.
Muss ich schneiden.
Musst du schneiden? Okay.
Aber das ist gar kein Problem.
Sorry.
Also, nein, aber ich habe schon mitbekommen. Also, warte mal, du hast schon ein bisschen mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen.
Mhm. Und ganz viel ist da zum Beispiel die Frage, was soll abgebildet werden? Wie möchte ich zum Schluss Fotos von mir im Internet teilen? Weil das Spannende ist ja, wir können ja einen geschützten Raum auf einer Party kreieren. Wir können einen geschützten Raum während eines Shootings, während einer Situation kreieren. Sobald es im Internet ist, verlieren wir die Kontrolle darüber, wer was sieht und wie, in welchem Kontext es gezeigt wird. Also besonders auf Insta. So, also wir haben das auch, Fotos von Freunden dann irgendwo auf anderen dritten Webseiten wieder hochgeladen werden, ohne Watermark, ohne irgendwas ist leider normal. Und das heißt, ich lege sehr hohen Wert darauf, dass einfach Fotos so abgebildet sind, dass ich sage, so ja, wenn es irgendwo über irgendwelche Ecken wieder zu mir zurückgespielt wird, es ist immer noch so, dass ich sage, so ja, das nehme ich so an. Und mit neuen Fotografen ist es mir meistens zu anstrengend, das alles zu verhandeln und zu gucken und auch einfach zu gucken, wie bilden sie selber Themen ab oder wo sagen sie zum Beispiel, hey, irgendwie dir ist deine Panty verrutscht oder möchten wir nackt sein, möchten wir nicht nackt sein? Wie legen sie da den Fokus drauf?
Du hast ja schon gesagt, dass du dir die Arbeit nach Hause geholt hast und mit deinem Fotografen zusammen bist. Ist es denn schwierig eigentlich noch, oder merkt man die Grenze zwischen Arbeit, Kink und Beziehung noch so wirklich? Oder ist es eigentlich auch genau die richtige Mischung, dass das sich so vermischt, dass man überhaupt gar keinen, dass man überhaupt gar nicht mehr darüber reden muss, weil eigentlich man im gleichen wie Work und auch im gleichen Flow der Sehnsüchte ist. Im Flow der Sehnsüchte. Oh Gott, ich könnte kotzen. Im Flow der Sehnsüchte klingt so wie Fackeln im Sturm, eine Serie von ZDF.
Oh, ich hätte jetzt eher noch so eine postmoderne Kunstausstellung gedacht. Flow der Sehnsüchte und dann hast du dort so ganz skurrile Ausstellungsexponate.
Ja, von weißen Cis-Männern.
Ich überlege gerade so ein bisschen, weil natürlich, wir haben ganz viele Momente, wo wir aus Shootings Inspiration mit in unsere Partnerschaft mitnehmen können oder eben irgendwie Ideen und Impulse aus unserer Partnerschaft in Shootings, wo es dann auf einmal doch sehr, sehr auch einfach für uns intim wird, was dann dort geshootet wird. Aber ich meine, leider, du kennst es ja selber so ein bisschen, du hast deine Passion, man kreiert Kunst und hat daran richtig Spaß. Und dann sitzt man zum Schluss zu Hause vor so einem Haufen Bilder und die müssen dann noch entwickelt werden, die müssen bearbeitet werden, dann müssen die irgendwie kategorisiert werden. Dann ist ja auch immer so ein bisschen das leidige Thema quasi, dass man die auch gerne mit verbreiten möchte und Menschen zeigen möchte. Und da ist das dann natürlich einfach so ein bisschen so, da gibt's Arbeit, die lässt sich schwer romantisieren und die lässt sich schwer verkinken. Da klopft dann leider doch immer so ein bisschen die Realität wieder an die Haustür und sagt so, hallo.
Guten Tag, ich bin der Alltag, verhandeln Sie das mit mir.
Ja, genau, so, guten Tag. Ja, natürlich könntest du jetzt shooten, aber du hast ja noch diese Wäsche, die abgehangen werden muss.
Also das zweite Mal, dass ich auf einer Kinky Party gewesen bin, war das auch wieder zufällig.
Ach Mensch.
Da war ich mit einem meiner besten Freunde unterwegs und wir sind irgendwie zufällig auf so eine Art Kinky-Stammtisch gelandet, was total zufällig gewesen ist, weil wir, okay, die da oben haben noch auf, hin, was ist eigentlich hier? Kinky-Stammtisch, und da hat diese Person halt Bekannte von sich getroffen, die gesagt haben, wir gehen gleich noch ins Savage. Mm. Okay. Und das war so dieses, in Savage, was da denn? Da ist heute Kinky, aber da wird der Dresscode nicht ganz so sehr gecheckt. Und ich hatte dann so meine 20er-Jahre-Sachen so eigentlich an und es war dann einfach, okay, was mache ich? Ich nehme halt einfach meine Weste, lass die schwarze Hose an und ziehe halt das Hemd halt aus und bin ja sowieso an den Armen und so tätowiert. Das geht wohl klar.
Ja, das ist dann schon nicht mehr so.
Ja, ganz so. Ja. Also ich wurde halt dieses Mal nicht komisch angeguckt. Und mein Partner, mit dem ich mir unterwegs gewesen bin, der hatte aber das Problem, dass der sich ein bisschen geschämt hat, weil er nichts dabei hatte. Er meinte, ich kann eigentlich nur oben rum frei rumlaufen. Aber er hatte eine Operation am Rücken gehabt. Das heißt, er hat ein riesengroßes Pflaster gehabt und es war ihm alles so peinlich. Und das war dieses, dass er teilweise halt auch immer mit seiner Hand so verschränkt dann irgendwo stand, wo wir irgendwo an der Bar gewesen sind, bis wir halt auf dem Balkon waren und Menschen ihn darauf angesprochen haben und er dann auf einmal so voll drin war, ja, ich wurde operiert. Und es hat sich irgendwie innerhalb von so einer halben Stunde so eine große Traube an Menschen um ihn herum gesammelt, die seine Geschichte total interessant gefunden haben, weil es halt einen Grund, warum er operiert worden ist. Und auf einmal war das halt so, der war dann gar nicht mehr so unterwegs im Sinne von so, wir feiern heute, sondern das ist meine Leidensgeschichte nicht, aber das ist meine Geschichte und eine riesengroße Traube, ja, wirklich, und dein Freund, das ist ja auch krass und so. Und das war, und da habe ich halt im Savage schon ich auch gemerkt, so, jetzt wo ich halt ungefähr gut genug verkleidet bin, habe ich das Gefühl, ich befinde mich in hier einem riesengroßen Safe Space. Also in so einem Safe Space habe ich mich schon lange nicht mehr befunden. Das ist ja krass. Also, weil ich halt sonst gerade auch in meiner Sturm- und Drangphase viel auf dem Hamburger Berg unterwegs gewesen bin und es in jeder, egal welcher Bar, es gibt's halt Vibes. So, und Vibes, die ich als 1,94 großer Cis-Mann noch gut ertragen kann, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin eine 1,60 große, gut aussehende junge Frau, muss das ja unerträglich sein. Oder ist es unerträglich, besser noch gesagt. Und in diesem Ort war es halt so, oh, okay, jetzt verstehe ich das. Hier hast du auf einmal einen Safe Space. Und gerade das, was wir in diesen Bars haben, wird dort halt verurteilt und die Leute fliegen sofort raus. Wie geil ist das denn?
Ja, also natürlich, wenn man irgendwie in der Szene drin ist, es gibt immer nach jeder Party Leute, die sagen, oh, es könnte immer noch strenger sein. Aber ja, dieser Safe Space ist so cool. Und ich glaube, das war dann ja so das Erlebnis von deinem Freund. Er wurde auf einmal gesehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele eben auch wieder zu dieser Kink-Szene hingeht. So, sie werden gesehen. Und ja, es fühlt sich, glaube ich, wenn man es nicht gewohnt ist, ein bisschen an wie sich verkleiden. Gerade wenn man die Klamotten quasi für diese Party aussucht. Man hat aber auch, oder zumindest ganz viele erleben es auch, dass sie in dem Moment ganz viele Rollen aus dem Alltag ablegen können und sich freier bewegen können. Und als eine cis-weibliche kleine Person kann ich sagen, ich bin tatsächlich erst so richtig zu Partys gekommen und dazu Partys zu genießen, seitdem ich auf Kink-Partys bin. Ich war, glaube ich, dann schon noch ein paar Mal so semi-gezwungenerweise eher auf eher technolastigen Partys. Und das war ganz krass, weil die Vibes sofort anders waren und ich gesagt habe so, nee, wenn ich mich nicht auf dieser Party quasi komplett ausziehen könnte und weiß, dass ich trotzdem nicht angefasst werde, ich trotzdem nicht angemacht werde und es einfach als ein, ja, ich existiere halt in diesem Körper, in diesem Raum wahrgenommen wird, möchte ich nicht dort feiern.
Verständlich.
Genau, bei Konzerten bin ich dann noch weniger empfindlich, aber selbst da habe ich gemerkt, wie krass sich meine Ansprüche einfach nach oben korrigiert haben, seitdem ich in einem kinky Kontext unterwegs bin. Tatsächlich. Also, es verdirbt einen vielleicht.
Was? Es verdirbt einen nach Awareness zu?
Ja.
Die ganze Awareness verdirbt euch, ihr junges Volk.
Voll schlimm. Wir müssen es akzeptieren, als Fleisch einfach an der Theke zu stehen und zu existieren.
Piep. Piep.
Genau. Ja, Awareness ist super. Es gibt dort natürlich auch Partys, die setzen es besser oder schlechter um. Aber ja, dieser Moment, wenn man sagt, ich kann als eine Person auf den Clubbetreiber zugehen und sagen, die Person dort ist sehr unangenehm oder hat mich einfach direkt angefasst oder sowas, dann weiß man auf einmal, dass es Awareness-Personen das im Auge haben. Also ganz häufig gibt es verschiedene Konzepte, wie Sachen eskaliert werden. Aber dieser Moment, wo man sagen kann, passt da mal ein bisschen auf oder mich wird's beruhigen, wenn ihr aufpasst, ist sehr, sehr, sehr wertvoll für mich, weil das in dem Moment zum Beispiel auch einfach ein Konzept ist, wo man sagen kann, hey, ich bin gerade einfach ein bisschen überfordert mit allem. Wenn man zum Beispiel gerade einfach aus einer Session raustritt, dann kann es manchmal sein, dass man sagt, so, ich brauche jetzt ein bisschen Luft, um einfach mal wieder klarzukommen, um auf Planeten Erde zurückzukommen, wenn man gerade im siebten Himmel war, so ungefähr. Und selbst sowas versuchen viele Kinky-Clubs aufzugreifen und einen Raum dafür zu geben, wo man sagt, so ja, wir haben hier eine etwas ruhigere, gechillte Ecke, wo es nicht ganz so laut ist, wo nicht so viele Leute sind, wo vielleicht auch einfach eine Awareness-Person da ist, die guckt, dass nur dein Partner mit dir interagiert und wenn andere Leute auf dich zukommen wollen, das ein bisschen unterbindet. Und dadurch hast du eben diese Möglichkeit, dass Menschen sich mehr zeigen wollen und mehr ausprobieren wollen und einfach auch den Raum finden, wo sie sagen, hey, ich finde es gerade vielleicht super, super gruselig, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine eigentlich männlich gelesene Person auf einmal sagt, so, ich möchte eigentlich mein ganzes Leben lang einfach mal ein Kleid tragen. Dass man dann einfach einen Raum hat, wo man sagt, so ja, natürlich, trag dein Kleid, probier dich aus. Und ich sehe dich erstmal einfach als ganz normal an und wenn wir darüber verhandeln, dass du sagst, ich finde es aber auch spannend darüber ein bisschen, dass sich Leute ein bisschen darüber lustig machen, dann könnten wir da einfach auch einen Raum kreieren, wo das möglich ist.
Aber du weißt das und du erlaubst es den Leuten nicht, sich lustig zu machen.
Genau.
Das finde ich, gehört auch so ein bisschen mit dazu, dass man, wo du das nämlich gerade sagst, musste ich irgendwie am Schützenfest auf dem Dorf denken und sag dann doch mal, also, und wenn der Heiner dann einfach sagt, jo, och, heute komme ich nicht in der Schützentracht, heute komme ich in einem Kleid, dann wird das aus einmal ein Riesending. wo man überhaupt gar nicht mehr kontrollieren kann, wo das eigentlich hinstrahlt und man sich auf gar keinen Fall wohlfühlen kann, weil irgendeinen Besoffenen gibt's halt immer, der dann noch Stress anfängt und dir wahrscheinlich noch auf die Fresse hauen will. Aber in so einem Kontext ist dann halt einfach so, ey, probier das mal aus und du setzt die Grenzen.
Genau, so probier es aus. So, geh doch einfach mal in einem Kleid hin. So, ach, aber du möchtest dich trotzdem quasi noch. Es ist einfach ein Raum, wo man experimentieren kann und wo ich eigentlich auch immer das wahrnehme, dass es auch einfach viel angenommen wird. Ich bin auch einfach da sehr dankbar, weil das zum Beispiel auch einfach ein Raum ist, wo man sehr viele noch nicht cis-normative Identitäten erleben kann. So, wo sich eben auch Transpersonen mehr wohlfühlen, wo es auch nicht-binäre Personen gibt, wo eben auch Menschen sehr selbstbewusst auch Asexualität repräsentieren und sagen so, ja, ich muss ja nicht meine Genitalien in Spiele involvieren, um mich gut zu fühlen. Und diese Vielfalt von Menschen und von Identitäten zu erleben und einfach zu erleben, hey, wir können miteinander existieren. So, es müssen immer noch mal Feinheiten ausdiskutiert werden, aber der Wunsch ist da, gemeinsam Intimität zu erleben.
Wenn du jetzt, also das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir auf zwei Seiten in so eine ganz komische Bahn nach oben katapultiert werden. Und zwar ist es halt die eine Seite, die voll auf Awareness setzt, auf Gleichberechtigung, auf wie drücken wir uns aus, wie sind wir zueinander. Und die andere Seite, die dagegen steuert, die sagt, dieses ganze Gender, diese ganze Awareness, wir wollen halt das Frauenbild von 1950 wieder haben. Und als wenn die sich so gegenseitig nach oben stacheln. Das habe ich, also je mehr eine Bubble viel Recht und viel doch viel Recht anderen Leuten geben möchte und auch viel, dass Menschen gesehen werden, gibt es halt die andere Bubble, die sich total dagegen aufsträubt. Wenn du es aus so einem Kinky-Kontext siehst, hast du das Gefühl, dass sich in den Partys oder vor den Partys oder so generell diese komplette Szene, ändert die sich auch? Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken kann, dass du es vielleicht verstehst, aber ich vielleicht.
Ich überlege gerade, weil ich natürlich auch nur, also ich kann ja die Szene immer nur aus meinem eigenen Blickpunkt heraus beleuchten. Und das ist natürlich einfach ein Blickpunkt, wo ich mich sehr fest in dieser Szene verankert sehe, wo ich sage, ich möchte, dass sich alle wohlfühlen. Ich möchte, dass alle Identitäten ihren Raum auch bei uns finden. Ich möchte auch die schweren Gespräche führen, wenn ich zum Beispiel sage, so okay, Partys in Hamburg sind einfach noch ein Raum, wo sich manche Personen einfach noch nicht wohlfühlen, was wir machen können. Das heißt, ich halte mich einfach automatisch auf Partys auf, wo Personen, die vielleicht diese Sichtweisen nicht teilen, einfach auch nicht zugelassen werden. Ich weiß zum Beispiel so ein bisschen, das Klischee ist zum Beispiel, dass gerade ältere Kinkster, die eben noch eher durch Kunst und Inhalte wie die Geschichte der O oder Bilder von Eric Stanton, glaube ich, zum Beispiel beeinflusst wurden in ihrer Prägung, wie sie Kink ausleben, dass die Partys für mich meistens nichts sind, weil dort die Rollen, die gespielt werden, noch viel fester gesteckt sind, weil die einfach eine viel kleinere Sozialisierung haben, was Kink ist, als jetzt unsere Generation. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass gerade bei neuer aufgezogenen Partys das doch auch immer mal wieder inzwischen ein Problem ist, dass Leute dort einfach Schwachfug reden und wir immer mehr Druck auch auf die Clubbetreiber doch auch noch ausüben müssen, diese Leute dann doch bitte vom Platz zu weisen.
Schwachfug, was für ein fantastisches Wort. Schwachfug.
Ja, genau, also ich glaube schon, weil jeder kann kinky sein und das sind halt auch leider Arschlöcher. Es sind auch Idioten, keine Szene ist idiotenproof. Und mir ist es dann aber einfach wichtig, dass eben in den Räumen diese Unterhaltung geführt werden, um die Idioten entweder denen klarzumachen, dass sie Idioten sind und sie vielleicht auch bestimmte Haltungen und Aussagen überdenken sollten und sich auch vielleicht einfach nochmal als Person ein bisschen selber reflektieren können Oder aber, dass man dann sagt so, hey, so wie du gerade über andere Menschen denkst, gehörst du hier nicht her. Passt das nicht mit unserer, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Werten zusammen?
Ich habe gerade im Kopf gehabt, witzig, wir sind jetzt gleich am Ende der Sendung und die Stunde erreicht und manche Leute denken sich, jetzt haben die kein einziges Mal so richtig über Sex gesprochen. Über Penetration, über das gerade muss in das Runde, keine Ahnung. Sie denken so langweilig, doof. Ich habe mir das ganz anderes vorgestellt, wenn die über Kink reden.
Oh nein, wir haben ganz viel über Spaces geredet und Menschen und
Kommunikation Gedanken. Und Klamotten.
Oh mein Gott.
Letzte Frage, wirklich. Was könntest du jemandem empfehlen, der eigentlich gar nicht aus der Kinky-Szene kommt und für sich aus sagst, so, irgendwie habe ich schon Interesse daran, mal was zu machen, mal was zu sehen. Ich habe so gefühlt seit langer Zeit so ein richtiges Bedürfnis, aber ich kann es mit meinem Freundeskreis auch nicht so wirklich ausleben, weil ich auch nicht aus der Stadt komme, sondern eher vom Dorf. Aber irgendwie habe ich so, da ist so ein Need an Abenteuerlust.
Oh, ganz komplexe Frage, weil es eigentlich immer auch ein bisschen auf die Person ankommt. Ich sag immer so ein bisschen, wenn die Person die Möglichkeit hat, Stammtische, weil dort Kinks da außerhalb von einem Partykontext sind, dort lernst du Leute kennen, die halt zufällig kinky sind und kannst Fragen stellen. Und die Menschen werden antworten und sie werden vor allem dich kennenlernen, wie du als Mensch drauf bist. Das heißt, du hast nicht das Problem, dass du vielleicht im Internet ein bisschen weird bist. Es gibt gerade für junge Personen und ich weiß nicht genau, ob ich dafür quasi einmal Werbung machen darf, weil ich das so ein cooles Angebot finde. Es gibt zum Beispiel die SMJG, die sich an Menschen bis 27 Jahre richtet, die eben eine Art Anlaufpunkt ist, wo zum Beispiel auch einfach ganz junge Personen über Kink aufgeklärt werden, aber wo dann zum Beispiel auch einfach sie direkt aufgenommen werden und denen zum Beispiel auch direkt Konsens und so weiter beigebracht wird, weil du als eine junge Person, die sich selber gerade erst entwickelt, auch sehr vulnerabel bist für und dein Arschlochdetektor noch nicht so gut ausgeprägt ist. Die haben zum Beispiel auch noch Alumni-Stammtische, die sich an ältere Personen richten.
Wie hieß das?
SMJG.
SMJG.
Der SMJG e.V., der sich auch immer über Spenden und so weiter freut.
Na klar kannst du dafür Werbung machen. Ich dachte, das wäre so andersrum, dass die sagen, oh, bitte mach keine Werbung für uns in einem Podcast.
Ja, es ist halt einfach, dadurch, dass sie sich auch an junge Personen richten, ist es immer auch die Schwierigkeit, dass sie natürlich auch immer mit Jugendschutz zu tun haben, weil sie reden über kinky Themen und über sexuelle Themen mit Jugendlichen. Deswegen, aber ich weiß, das ist ein sehr cooler Verein, der eben zum Beispiel für junge Menschen versucht, in Deutschland einen Anlaufpunkt zu sein und dort auch sehr gute Aufklärungsarbeit macht. Es gibt, wenn man online guckt, auch recht häufig irgendwelche Workshop-Angebote. Also ich würde halt immer empfehlen, guckt nicht auf Partys, weil die Leute dort meistens nicht so offen oder die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, der offen dafür ist, neue Leute kennenzulernen und mit dem man vibet und mit dem man dann auch Kontakt aufbaut, ist unwahrscheinlicher. Geh eher zu ruhigeren Treffen, geh zu Stammtischen, geh zu Workshops, guck einfach mal quasi auf Social Media, was beworben wird und lern Leute erstmal als Menschen kennen. Und sobald die Menschen wissen, so hey, du kennst sie als Menschen, dann werden sie offener und dann kommst du langsam rein. Aber natürlich auch ganz viel einfach, wenn man einen Partner hat, dann einfach mal fragen, hey, wollen wir das mal ausprobieren? Ich habe da mal so eine Idee. Einfach mal machen.
Gut. Okay. Finde ich ganz fantastisch, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, du hast eine Menge der Hörerschaft mitgenommen. Und wenn die dich sehen möchten als Erotikmodel, wenn die deine Kunst sehen möchten, dann gibt es dich auf Instagram unter?
Meine Modelsachen gibt es unter fl-kaffeetasse und meine Kunstsachen gibt es dann unter kaffeetasse.art. Genau, ich würde mich freuen, wenn Leute aus dem Podcast sich auch einfach mal melden, auch wenn sie Fragen haben. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie sinnvolle Sachen zu sagen. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Geil, wie du das jetzt sagst. Ich habe mir Mühe gegeben, sinnvolle Sachen. Du kriegst auf jeden Fall gleich einen kleinen, süßen, goldenen Marienkäfer in dein Kinkheft reingeklebt.
Yay!
Du darfst aussuchen, wo ich den hinklebe. Nein. Auf der anderen Seite, wir haben noch eine Playlist und zwar heißt die Astrakulaner Nachtasyl Playlist. Da wünschen wir beziehungsweise unsere Gäste sich meistens den ein oder anderen coolen Song rauf. Wenn du etwas hast, wovon du sagst, das möchte ich da drauf machen, können wir das jetzt machen. Kannst du kurz drüber nachdenken? Ich wünsche mir nämlich einen neuen fantastischen Song von Fjord. Die bringen nämlich ein neues Album raus und haben einen Song, der heißt 43. Der kommt da drauf und dadurch, dass mir das in die Timeline gespielt worden ist und ich mir wünsche, dass das im Morgenmagazin gespielt wird, Acke Bossi mit Lass dich nicht ficken.
Oh. Also ich kann mir dann einfach wirklich irgendeinen.
Klar.
Ich selber bin gerade in so einer krassen Sleep-Token-Phase drin, aber ich glaube fast einfach, um so einen richtig cool, einen Vibe, den ich sehr viel auf Partys mag, aufzunehmen, von Boy Harshner Pain.
Boy Harshner Pain. Gut, dann bedanke ich mich. Nächste Woche wieder mit dem Hötmann. Nächste Woche wieder mit dem Hötmann. Unfassbar, ihr habt ihn 3 Monate nicht gehabt. 2, 1, keine Ahnung. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Vielen Dank, Nele.
Ja, Kaffeetasse.
Fräulein Kaffeetasse. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.